Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder einmal herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Wir werden uns heute über die Armee unterhalten, und zwar über die Bundeswehr. Und wir haben ein Buch dabei, dessen Titel so lang ist, dass es nicht einmal für den Titel von unserer Veranstaltung gereicht hat. Das heißt, nicht einmal bedingt abwehrbereit, die Bundeswehr zwischen Elitetruppe und Reformruine. Und ich freue mich sehr, dass die beiden Autoren heute hier bei uns sind und uns das Buch vorstellen dürfen. An dieser Stelle begrüße ich Sie schon einmal herzlich, Richard Drechsel, Josef Kraus. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. In diesen Tagen wird sicherlich viel über die Bundeswehr gesprochen. Vieles davon mag dem einen oder anderen depressiv geradezu vorkommen. Aber dieses Buch hier stellt ja die 60-jährige Geschichte der Bundeswehr dar, mit Höhen und sicherlich auch Tiefen, aber vor allem auch die Zeit nach 1990, wo wir durch finanzielle Einsparungen doch wenig für unsere Armee getan haben. Und ich denke, man kann es auch sagen, die Stellung derjenigen, die dennoch in der Bundeswehr ihr Möglichstes tun, die Stellung der Soldaten in unserer Gesellschaft ist wahrscheinlich auf einem Tiefpunkt, was wahrscheinlich eine sehr, sehr traurige Angelegenheit ist, wenn man sieht, unter welchen Bedingungen hier doch von unseren Soldaten Außerordentliches geleistet wird. Und um auch diese Leistung zu würdigen, aber auch zu schauen, wie können wir uns vielleicht verbessern, haben wir diese beiden hervorragenden Referenten dabei. Zum einen Richard Drechsel, der selbst von 1972 bis 2013 Berufssoldat war, 15 Jahre im Bundesministerium der Verteidigung, zuletzt als Oberst. Er war Abteilungsleiter beim Waffensystemkommando der Luftwaffe. Er hatte Verantwortung bei Rüstungsvorhaben der fliegenden Geräte der Bundeswehr. Und er war auch über 11 Jahre Kommandeur verschiedener Einheiten, kennt die Bundeswehr also sozusagen in der Praxis, aber auch in der Verwaltung. Er ist seit 2014 ehrenamtlicher Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Das ist mit über 60.000 Angehörigen eine der größten Veteranen- und Reservistenorganisationen in Deutschland. Der zweite Referent ist Josef Kraus, der schon mehrfach bei uns war und den wir alle natürlich vor allem als den Präsidenten des Deutschen Lehrerbundes kennen. Seine Bücher, ich müsse sie gar nicht alle nennen, sind sämtliche Bestseller geworden und er hat sich vor allem mit Bildungspolitik auseinandergesetzt. Aber er gehörte auch über 20 Jahre dem Beirat für Fragen der inneren Führung beim Bundesministerium der Verteidigung an und ist somit auch jemand, der auch in diesen Fragen als Experte gelten kann. Und vielleicht sollte er einmal ein Buch schreiben, wie man Außen- und Sicherheitspolitiker in Deutschland besser zitiert. Aber ich will seinen persönlichen Büchern da nicht vorgreifen. Sie sehen, wir haben heute Kompetenz versammelt. Wir haben ein Thema, das in diesen Zeiten unglaublich wichtig ist. Und deswegen werden wir uns anhören, nicht einmal bedingt abwehrbereit, die Bundeswehr zwischen Elitetruppe und Reformruine. Und ich sage noch einmal ganz herzlich willkommen, Richard Drechsel, Josef Kraus. Wunderbar, dass Sie heute Abend bei uns sind.
Ja, verehrter Hausherr, meine Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass ich in diesem Kreis jetzt zum dritten Mal im Herbst 2017 ein erstes Mal, 2018 dann und jetzt ein drittes Mal reden darf, dass die Aufzeichnungen meiner damaligen Referate über YouTube auch eine ordentliche Nachfrage gefunden haben mit über 50.000 Aufrufen, bin ich ganz stolz drauf. Und jetzt ein völlig anderes Thema. Es ist angedeutet worden, dass Sie mir vielleicht, wenn Sie meine ersten beiden Vorträge hier gehört haben, gar nicht zutrauen, das Thema Bundeswehr. Zum Oberst habe ich es nicht gebracht, auch zum Oberst der Reserve nicht. Ich bin ausgeschieden als Leutnant der Luftwaffe, Leutnant der Reserve. Aber das war nicht der Grund, warum ich mich mit diesem Sachverhalt, mit diesem Politikthema beschäftigt habe, sondern weil mich tatsächlich, wir kommen im Laufe unserer Ausführungen bestimmt darauf zurück, weil mich dieser naive Pazifismus in diesem unserem Lande umtreibt. Wir haben uns den Ablauf wie folgt vorgestellt. Es ist kein 30-Minuten-Referat von Richard Rexel und kein 30-Minuten-Referat von Josef Kraus, sondern wir machen das sozusagen im 5-Minuten-Wechselspiel. 5 Minuten Kraus, 5 Minuten Drexel. Da spielen wir uns dann die Ping-Pong-Bälle zu. Das machen wir 60 Minuten lang, also jedes 6-mal dran. Und dann schauen wir mal, ob wir die Zeit dann einhalten. Damit wir die Zeit einhalten, habe ich die letzten Tage 5 Geschäfte durchkämmt, zusammen mit meiner Frau. Sanduhren. 3 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten. Richard, die 3 Minuten sind für dich, die 8 Minuten sind für mich. Nein, wir haben uns vorgenommen, dass wir hier, bitte, das hat mit politischer Ausrichtung gar nichts zu tun, dass wir uns an den grünen Sand, am grünen Sand orientieren. Ja, ich bin immer noch in der Einleitung. Das zählt noch nicht. 5 Minuten, 5 Minuten netto. Ich bin ja noch in der Bruttophase. Auf die Art und Weise vielleicht auch das Ganze ein bisschen lebhafter wird. Der Titel ist genannt worden und der Haupttitel für die zeitgeschichtlich Versierten von Ihnen, und ich nehme an, das sind so ziemlich alle von Ihnen, ist es eine Anspielung an einen Spiegeltitel aus den 60er Jahren, bedingt abwehrbereit. Eine Sache, die ja damals eine große Affäre ausgelöst hat und auch letztendlich zum Rücktritt des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß geführt hat, weil er seine Kompetenzen maßlos überschritten hat, ja, und eine Durchsuchung beim Spiegel als Verteidigungsminister angeordnet hat. Und Augstein war ja etwa 100 Tage dann auch in Haft und so weiter mehr. Ja gut, das Ende ist bekannt. Wir haben den Titel etwas abgewandelt. Eigentlich geht es, und hier ist es ja zu lesen, uns um den Untertitel, die Bundeswehr zwischen Elitetruppe und Reformruine. Ich betone auch den ersten Teil des Titels, Elitetruppe, weil wir mit der kritischen Analyse, die wir hier auf 230 Seiten vorgelegt haben, natürlich überhaupt nicht im Sinn haben, die zurückliegend dienenden 500.000 oder aufsummiert paar Millionen Soldaten der Bundeswehr durch den Kakao zu ziehen oder die jetzt etwa 180.000 Dienenden durch den Kakao zu ziehen. Im Gegenteil, unsere kritische Analyse gilt der Politik, gilt der Spitze des Verteidigungsministeriums, gilt dem Umgang dieser Gesellschaft mit Fragen von Armee, Bundeswehr, NATO, Sicherheitspolitik. Und wir haben auch in Anerkennung dessen, was zigtausende von Zivilangestellten, aber natürlich vor allem auch Soldaten in der Bundeswehr geleistet haben, in den letzten mehr als 60 Jahren dieses Buch wie folgt adressiert mit unserer Widmung. Gewidmet den bislang mehr als 3200 Soldaten und zivilen Mitarbeitern, die seit Gründung der Bundeswehr im Dienst ums Leben gekommen sind. Davon mittlerweile ja auch einige in dreistelliger Größenordnung, die gefallen sind. Ich verwende diesen Begriff bewusst, obwohl es ja bis zu Verteidigungsminister zu Guttenberg und Jung nicht üblich war, von Gefallen oder von Kriegseinsatz oder Krieg zu sprechen. Übrigens, dass man diesen 3200 Soldaten, und es kommen ja fast wöchentlich welche dazu, nur ganz versteckt irgendwo am Pendlerblock Ehrentafel errichtet hat, ist zwar recht und schön, aber eigentlich schäbig. Die Erinnerung an 3200 Tote der Bundeswehr, einer sogenannten Parlamentsarmee, gehört in die Mitte der Stadt, gehört dorthin, ja, wo die Politik stattfindet, irgendwo bei Reichstag oder Brandenburger Tor. Und eine Missachtung oder letztendlich auch Marginalisierung von Bundeswehr sehen wir auch darin, dass der Gedenkhain für die in Auslandseinsätzen gefallenen Soldaten auch nicht hier in der Hauptstadt, sondern irgendwo in einem Wald in der Nähe von Potsdam errichtet wurde. Übrigens vor ziemlich genau 10 Jahren wurde dieser Erinnerungshain eingeweiht und eröffnet. Ich beginne mit einem Zitat aus unserem Buch, Seite 16. Eine Zustandsbeschreibung, eine Diagnose der Bundeswehr, die letztendlich das Motiv war, dass wir beide uns zusammengefunden haben und gesagt haben, da müssen wir ran. Es sind Daten aus dem Jahr 2018. Wenn 2018 zeitweise keines der 6 U-Boote der 212 A-Klasse fahrbereit ist, wenn beim ADAC 6.500 Flugstunden angewietet werden müssen, um Fluglizenzen von Bundeswehrpiloten zu erhalten, wenn von den 128 Eurofightern kaum mehr als 4 ohne jede Einschränkung einsatzfähig sind, wenn Flugzeugführer regelmäßig ihren Dienst bei der Bundeswehr quittieren, weil sie nicht mehr zum Fliegen kommen, wenn von 68 Hubschraubern des Typs Tiger, mittlerweile sind es ja alle, die aus dem Verkehr gezogen sind, 2018 nur 12 voll einsatzfähig waren, wenn von den Transporthubschraubern CH-53 nur 16 von 72, von den Transporthubschraubern NH-90 nur 13 von 58, vom neuen Transportflieger A-400M, damals waren 15 ausgeliefert, 3 einsatzfähig, jetzt sind es auf beiden Seiten wahrscheinlich ein paar mehr, von den Fregatten 5 von 13, von den Leo-2-Panzern 105 von 244 nur voll einsatzfähig sind, wenn die Flugbereitschaft der Bundesregierung es nicht schafft, einen Bundespräsidenten oder eine Kanzlerin oder einen Außenminister rechtzeitig ans Ziel zu bringen, wenn es 3-4 Jahre dauert, die Bundeswehrsoldaten neuestes Datum mit neuen Stiefeln auszurüsten, wenn deutsche Soldaten in Afghanistan zivile Hubschrauber anmieten müssen, dann stimmt irgendwas nicht. Das waren die ersten 5 Minuten.
Grob gerechnet. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank auch von meiner Seite aus, dass Sie uns Gelegenheit geben, die Bundeswehr, so wie wir sie sehen, Ihnen vorzustellen in einigen Ausrissen. Die ganze Bundeswehr ist zu groß, um sie in ein Buch pressen zu können. Die ganze Bundeswehr ist zu vielgestaltig und zu vielfältig, um alles zu erfassen. Aber die Frage, der haben wir uns genähert, ob es dann ein paar so typische Probleme gibt, denen man sich zuwenden muss. Aus welchem Grund, meine Damen, meine Herren? Der Grund ist ein einfacher. Die Bundeswehr geht uns alle an. Die Bundeswehr geht Sie auch alle an. Es ist unsere Bundeswehr. Die Bundeswehr wird durch Ihr Steuergeld bezahlt, am Leben erhalten, ausgerüstet, ausgestattet. Die Bundeswehr ist ein Teil des Gewaltmonopols des Staates, ohne das moderne Staaten nicht funktionieren. Ohne das Gewaltmonopol nach innen, die Polizei symbolisch und nach außen eben die Bundeswehr, heutzutage nicht allein, sondern eben als Bündnisarmee mit unseren Partnern. Das Gewaltmonopol ist die Grundlage für unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Souveräne Staaten sind die Grundlage der Weltordnung über alle multilateralen Ideen hinweg. Es sind bis jetzt immer die souveränen Staaten, die die Staatlichkeit garantieren, sich selbst und eben anderen. Der Abschreckung haben wir den Frieden seit dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken. Die Bundeswehr ist seit über 60 Jahren eine loyale Stütze der Gesellschaft, ein stabilisierender Faktor für unser Land. Meine Damen, meine Herren, ich war 41 Jahre dabei. Ich habe 41 Jahre gerne gedient. Die ersten Zeiten waren hochinteressant. Ich habe in meiner Grundausbildung erleben müssen, wie die Bundesgrenzschutzhubschrauber in Fürstenfeldbruck zerschossen wurde, mit dem Geiseln bei dem Olympia-Attentat gerettet werden sollten. Bereits damals hätte ich mir aber denken können, dass in der Bundeswehr nicht alles rund läuft. Da hat man uns nämlich, uns jungen Rekruten, hat man Wache stehen lassen mit Platzpatronen. Wache stehen lassen in einem Fliegerhorst, in dem, so hieß es, Terroristen frei unterwegs sind. Dann ein scharfes Gewehr mit Platzpatronen ist vielleicht nicht die ganz richtige Abwehrmaßnahme. Aber gut, große Organisationen haben das nun mal so an sich, dass viele Dinge klappen, viele eben auch nicht. Das ist in der Bahn so, das ist bei Siemens so und das ist bei VW so. Das wird wohl auch in der Bundeswehr vielleicht sogar so sein müssen. Meine Damen und Herren, trotz allen Dingen, die ich erlebt habe und trotz allen Widrigkeiten, die auch heute da sind, sage ich Ihnen, ich würde heute wieder zur Armee gehen. Ich würde heute wieder zur Bundeswehr gehen, wenn denn die Situation es zuließe, wenn das Alter stimmte und so weiter, man mich bräuchte, ich würde wieder dazugehen. Und das hat ein paar ganz triftige Gründe. Einmal habe ich einen ganz tollen, aus meiner egoistischen Sicht, einen ganz tollen Arbeitgeber kennengelernt. Ein Arbeitgeber, der einem Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, vom Nordpol bis zum Südpol, von der Truppe bis zum Ministerium, von Fachaufgaben in Behörden und Ämtern bis eben zum Einsatz im Isar-Hochwasser 2005, als wir mit unseren Soldaten darum gekämpft haben, dass dort die Deiche halten. Meine Damen und Herren, das ist der eine Punkt. Aber sagen wir, im Lauf der Zeit spätestens hat einen doch dann irgendwie auch das Gefühl ergriffen, man ist für sein Land tätig. Der Soldat schwört, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Und dieses Gefühl, das hat im Laufe der Zeit von mir Besitz ergriffen. Es war am Anfang vielleicht nicht so stark, wie es jetzt am Ende war und wie es heute noch ist. Und das ist der Grund, weswegen ich mich gerne und ehrenamtlich, rein ehrenamtlich, für den Bayerischen Soldatenbund engagiere. Lieber Josef, dann mache ich weiter. Vielen Dank, mache ich gerne.
Oder schenkst du mir eine Minute?
Ich hätte gedacht, ich muss das jetzt reinsparen, was du vorhin verarscht hast.
Nein, das stimmt
nicht.
Ich hole jetzt mein Handy raus, da geht es wirklich um Zehntelsekunden dann.
Ja, meine Damen, meine Herren, die Frage, was in der Bundeswehr nicht funktioniert, die kann man nicht ohne weiteres dem Bürger erklären. Was mir jedenfalls nicht passt, ist, dass wir das dem Skandalgeschrei und der Lächerlichkeit der Karikaturisten und der Kabarettisten überantworten. Das kann nicht sein. Es geht schon um die Frage, warum ist das denn so, dass wir heute 45 Milliarden Euro ausgeben, wir als Bundesrepublik Deutschland, und am Ende diese Liste zu Buche schlägt, die der Josef Krauss eben vorgetragen hat, von wegen so und so viel Panzer und Flugzeuge und Schiffe sind noch einsatzbereit. Ich sage Ihnen, der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Der Grund dafür, dass die Armee heute in diesem Zustand ist, ist, das ist nach Plan passiert, meine Damen und Herren. Das ist kein Zufall und kein Versagen über das Ganze, sondern das ist nach Plan passiert. Man hat, als man spätestens zur Jahrtausendwende die Bundeswehr jedes Jahr noch ein Stück kleiner gemacht hat, hat 2003 die Landesverteidigung aus dem Auftrag genommen und damit damals gesagt, es ist egal, ob das Flugzeug heute klar ist oder erst morgen oder übermorgen, wir haben keine Feinde, die uns direkt bedrohen. Wir sind von Freunden nur umgeben. Das Wort kennt jeder. Und das führte dazu, dass wir, ich war damals in hohen Ämtern und Behörden, dass wir damals für das Notwendigste das Geld nicht mehr hatten und Depots geschlossen haben, anstelle die Depotregale aufzufüllen mit Ersatzteilen und so weiter und so fort. Und die Folge sehen wir heute. Und wenn eine Armee mal so weit runtergefahren ist, nach Plan, ich wiederhole, bei allen Fehlern, die auch passiert sind, aber das ist jetzt kein Zufall oder kein Versagen Einzelner, das dort passiert ist, sondern das war der Zustand, auf den man sich eingelassen hat. Die Änderung kam mit dem Jahr 2014 und das Jahr hat seine Bedeutung, das wissen Sie, lieber Josef.
Es sind massive Fehler und Versäumnisse der Politik gewesen. Und wir verzichten darauf, jetzt bestimmte Verteidigungsminister dafür verantwortlich zu machen. Es ist auch keine Abrechnung mit einer von der Leyen. Wenn wir gewusst hätten, dass sie im Juli ihr Amt aufgibt und AKK nachfolgt, gut, hätten wir vielleicht ins Vorwort reingeschrieben, es ist eine Handreichung für die neue Verteidigungsministerin. Aber jetzt mal diese Polemik beiseite. Wir machen es nicht an einzelnen Verteidigungsministern fest, vielleicht mal abgesehen von einem Baron zu Guttenberg, der maßgebliche Mann war, allerdings massiv unterstützt von den beiden Parteivorsitzenden Merkel und Seehofer, 2010, 2011 die Wehrpflicht auszusetzen. Was letztendlich, das ist ein gesellschaftliches Problem, ein gesellschaftspolitisches, dazu geführt hat, dass die Bundeswehr nicht mehr so sichtbar ist in der Bevölkerung. Klar. Auch in den Familien nicht mehr das Thema ist, wenn nicht mehr zigtausend Wehrpflichtige pro Jahr dass jetzt 9 Monate Wehrpflicht, war ja sowieso schon ein Witz, auf 9 Monate es runterzufahren oder 12 oder 15 oder noch zu meiner Zeit 18 war. Es ist ein Versagen der Politik. Und man könnte vielleicht sagen, es ist vor allem auch ein Versagen der Politik in den letzten 14, 15 Jahren. Reformruine. Da gab es 6, ich rechne jetzt AKK nicht dazu, 6 Verteidigungsminister der Union. Daran machen wir es nicht fest. Aber wir erlauben uns zu schreiben, dass an der Spitze der Regierung ein Name stand. Ohne Wechsel. Eine Bundeskanzlerin, der die Bundeswehr nie ein Herzensanliegen war, sonst hätte sie es bei allen möglichen Koalitionsverhandlungen nicht zugelassen, dass die Bundeswehr irgendwo so klein vorkommt. Koalitionsvereinbarung vom März 2018 hat ja ohnehin lang genug gedauert, bis die überhaupt zustande kam. Sie kennen die Hintergründe. Von 157 Seiten macht das Thema Bundeswehr und Sicherheitspolitik ganze 3 Seiten aus. Ich will das nicht vertiefen. Ich will es in eine andere These gleiten. Ich glaube, dass das, was die Politik mit der Bundeswehr angefangen hat, das Ergebnis eines plumpen pazifistischen Populismus ist. Der ja in Deutschland immer da war. Nie wieder, klar, berechtigt. Und Sie kennen ja auch, wie schwer man sich getan hat, vor allem aus der Richtung der anderen großen Volkspartei, 1954, 55, 56 Beitritt zur NATO, Begründung der Bundeswehr, die SPD, und das hat sich fortgesetzt, die 68er und so weiter mehr. Die Folge war, dass eine Bundeswehr, die noch im Wiedervereinigungsjahr rund 500.000 Mann, um die alte Sprachregelung zu verwenden, ausmachte, dann vorübergehend aufgestockt um 160.000 NVA, also additiv 660.000 Menschen ausgemacht hätte, dann allmählich abgeschmolzen wurde auf 180.000. 180.000. Was ist der Hintergrund? Dieser naive Pazifismus, der schon vor 1990 natürlich da war, der bei der Debatte um den NATO-Doppelbeschluss, von der linken Seite ja NATO-Raketenbeschluss, diffamiert war. Und dann 1990, Richard Drexler hat es angedeutet, natürlich mit unterstützt wurde durch die Vorstellung eines Buches von Fukuyama, das Ende der Geschichte. Jetzt hat weltweit mit dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts, mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs, weltweit eine liberale Ordnung gesiegt. Friedensdividende hieß es. Wir können es einsparen. Und die Milliarden, die wir einsparen, können wir wahltaktisch, natürlich clever gedacht, sozialpolitisch ausgeben. Und dieser naive, oft militante Pazifismus hat sich breit gemacht. Ein Buch, ein Kapitel in unserem Buch heißt Armee in einer postpatriotischen Gesellschaft. Wir hätten auch schreiben können in einer postheroischen Gesellschaft, aber wir wollten den Begriff, den ja Münkler geprägt hat, nicht verwenden, deshalb postpatriotische Gesellschaft. Schauen Sie in die Mainstream-Medien rein, wie über Bundeswehr berichtet wird. Schauen Sie an, wie Teile auch der Pädagogik mit Bundeswehr umgehen. In Berlin will man Bundeswehr, Jugendoffiziere der Bundeswehr, nicht mehr in den Schulen haben. Die Vertreter einer grundgesetzlich verankerten Institution will man nicht mehr in den Schulen haben. Und da gibt es ein komisches Friedenskomitee in Aachen, hat nichts mit dem Karlspreis zu tun, ein Friedenskomitee in Aachen, kräftig unterstützt von ultralinken Kräften, leider auch von kirchlichen Kräften, die jährlich den Aachener Friedenspreis vergeben und zum Beispiel den Aachener Friedenspreis vor 3, 4 Jahren vergeben haben an eine Schule in Düsseldorf und eine Schule in Berlin, weil sie die Jugendoffiziere nicht mehr reinlassen. nicht mal sich genau Gedanken gemacht haben, was die Aufgabe der Jugendoffiziere ist. Das ist nicht Nachwuchswerbung, sondern sicherheitspolitische Unterrichtung. Ich habe viele der Jugendoffiziere selbst kennengelernt und bei mir in der Schule, die ich geleitet habe über 20 Jahre, gingen die wie selbstverständlich aus und ein. Clevere Leute, handverlesene Leute, die jeden Politik-, Geschichts- und Sozialkundelehrer natürlich in Sachen Sicherheitspolitik überlegen waren. Das nur mal so als ein Ergebnis dieses Pazifismus. Und da muss man sich nicht wundern, ja, wenn man sich gefühlig in Deutschland als gesamte Gesellschaft zurücklehnt und sagt, nee, was soll das? Was soll das? Deutschland wird doch nicht am Hindukusch verteidigt.
Meine Damen und Herren, es ist unsere Bundeswehr, über die wir hier reden. Es ist Ihre Bundeswehr. Die Bundeswehr ist aber natürlich nicht im luftleeren Raum unterwegs, sondern in den gesellschaftlichen Bedingungen, die wir in Deutschland hier nun mal haben. Stellen Sie sich bitte vor, was das für Rückwirkungen haben musste, dass 2003 der Verteidigungsminister Struck, die damalige Regierung, die Landesverteidigung aus dem Auftrag der Bundeswehr quasi gestrichen hat, nur mehr von Fronten umgeben. Die Bundeswehr war ab diesem Zeitpunkt da für Auslandseinsätze, Out-of-Area-Einsätze, den Begriff hat damals jeder mitbekommen. Ich vergleiche das damit, stellen Sie sich vor, der Berliner Feuerwehr nimmt man den Auftrag weg, die Brände in Berlin zu löschen. Kann die Berliner Feuerwehr nicht mehr so recht funktionieren, weil wenn man ihr den Kern dessen, wofür sie mal aufgebaut wurde, wofür sie jahrzehntelang da war, wenn man ihr den nimmt, dann stimmt etwas nicht. Wenn dann der neue Auftrag lautet, eben die Bündnisverteidigung dort, wo die Politik euch hinschickt, euch Soldaten, wenn dann die Soldaten dorthin gehen, nach Afghanistan, nach Mali und sonst wohin und die kommen zurück, und sie werden vom Nachbarn gefragt, sagen wir, was machst du da eigentlich? Was haben wir denn in Afghanistan verloren? Das ist doch nicht unser Bier, dass wir im Sudan dort Offiziere hinschicken, um für Frieden zu sorgen. Da sollen sich doch andere drum kümmern. Dann können Sie sich wiederum vorstellen, was das mit den Soldaten macht. Und das ist das Problem. Wir haben in Umfragen vordergründige Zustimmungen zur Bundeswehr und der Bevölkerung in der Größenordnung zwischen 80% und 90%. Also nach dem Motto, welche Einrichtungen unseres Landes schätzen Sie denn und kommen Sie mit denen klar? Allgemeine Zustimmung, besondere Zustimmung in der Größenordnung, wie eben gesagt. Sobald aber die Frage lautet, sind Sie für Auslandseinsätze der Bundeswehr, geht die Zustimmung runter auf in der Größenordnung 15%. Also, die Bundeswehr hatte einen Auftrag bis 2014, den hat sie heute noch, aber eben nicht mehr nur. Man hat die Aufgabe Landesverteidigung jetzt schrittweise wieder reingenommen, Stichwort Krim, Stichwort Ukraine. Dafür ist sie aber nicht ausgestattet und ausgerüstet, weil man die Ausstattung und Ausrüstung zu großen Teilen weltweit verschenkt hat, sie verschrottet hat, hergegeben hat, sie hat verkommen lassen. Grund habe ich genannt. Dann bleibt das, was die Bundeswehr heute noch können muss, im schiefen Blick der Bevölkerung. Die Bevölkerung teilt diesen Auftrag nicht. Gleichzeitig wird behauptet, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Eine Schieflage, da passen die Dinge nicht zueinander. Eine Armee, die Parlamentsarmee ist, in dem aber das Parlament den Auftrag, den sie der Bundeswehr erteilt, aber nicht vermitteln kann und die Bevölkerung die Dinge nicht so sieht, wie sie politisch gerne gesehen werden sollten, diese Armee muss an ihren eigenen Zweifeln in irgendeiner Form scheitern. An dem Punkt sind wir, meine Damen und Herren. Das Stichwort pazifizierte Gesellschaft haben Sie schon gehört. Das Problem ist eben, dass eine Armee am Ende für den Einsatz von Gewalt da ist. Reden wir nicht drum herum. Die Bundeswehr ist nicht dafür da, um dafür zu sorgen, dass in Afghanistan Schreibunterricht für Kinder gemacht werden kann, sondern die Bundeswehr ist am Ende des Tages dazu da, wenn alle anderen Möglichkeiten versagt haben und wenn die Politik ihre Möglichkeiten ausgeschöpft hat, Gewalt anzuwenden. Und das in einer pazifizierten pazifistischen Gesellschaft. Was die Gesellschaft der Bundeswehr aber aus dieser Grundhaltung überstülpt, ist das, was eben dann zum Konflikt führt. Die Zivilisierung, der die Bundeswehr ausgesetzt wird, die raubt ihr den eigenen Charakter. Und der eigene Charakter ist heute nicht Militarismus, meine Damen, meine Herren. Ich wäre nicht bei der Bundeswehr, wenn von mir militaristische Dinge verlangt worden wären über die langen Jahrzehnte, sondern ich bin mit Begeisterung ein Staatsbürger in Uniform. Ich habe die gleichen Rechte wie Sie alle als Staatsbürger, habe auch die gleichen Pflichten wie als Staatsbürger. Das ist Pflicht, ist nur eine geblieben. Das ist das Steuerzahlprinzip, die Steuerpflicht. Ansonsten haben wir ja alle fast nur mehr Rechte, machen uns zumindest viele weiß. Meine Damen und Herren, ich bin als Staatsbürger in Uniform mit den gleichen Rechten ausgestattet wie jeder andere Mensch auch. Und so ist es auch richtig. Die Zeiten, wo eben Militarismus diese Dinge überhöht hat, die sind zum Glück vorbei. Was ein Soldat aber hat, ist, dass er im Fall des Falles bestimmten Zwängen ausgesetzt ist und dem muss er sich stellen. Und das ist eben am Ende Befehl und Gehorsam. Wenn denn ich nicht begründen kann, dass ein Befehl dem Recht widerspricht, den Grundrechten widerspricht, dann habe ich den Befehl auszuführen. Ich kann mich nachher dagegen beschweren, aber als Soldat habe ich eine Folgepflicht, so steht es im Soldatengesetz. Und das ist gut so. Das hat sich jetzt über 60, 65 Jahre bewährt und es hat sich in eine gute Richtung entwickelt. Meine Damen, meine Herren, die Singularität von Streitkräften in diesem Rahmen, damit tut sich unsere Gesellschaft schwer. Deswegen kann auch eine Regierung einen Traditionserlass herausgeben, in dem so gut wie jede Verbindung zu früheren Armeen abgeschnitten wird und verpönt wird. Mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen. Aber meine Damen und Herren, wenn eine Berliner Feuerwehr die das Feuerlöschen als Profession hat und dieses Feuerlöschen sich entwickeln muss über Jahre und Jahrzehnte, über Technologien und über bestimmte Gerätschaften, wenn man ihr das abschneidet, wie in früheren Zeiten die Feuer gelöscht wurden, dann fehlt wiederum etwas im Unterbau. Und genau das haben wir. Der Traditionserlass von vor einem Jahr, der sagt, alles, was im Dritten Reich passiert ist und alles, was in der Weimarer Republik war und was vorher war im Kaiserreich, das ist sowieso alles schwierig gewesen, weil wir sind ja die allein Schuldigen an allen Übeln dieser Welt. Wird eben damit zum Problem. Die Bundeswehr sich selbst zum Maßstab zu erklären und eben ihre eigene Tradition zum Letzten zu machen, das kann eben nicht funktionieren. Auch da ist eine Wurzel des heutigen Zustands.
Ich greife das mal auf und damit ist natürlich auch, und jetzt kommt der Name von der Leyen durchaus ins Gespräch, da ist natürlich auch nach innen in der Bundeswehr unglaublich viel Porzellan zerschlagen worden. Nicht jetzt vielleicht unbedingt mit dem Text Traditionserlass, der übrigens, Herr Professor, auch schön gegendert wurde, dieser Text. Ja. Sprechen deshalb an, weil er zwei Bücher jetzt zum Thema Gender veröffentlicht hat, oder eines kommt noch, sondern weil diese Ministerin die gesamte Truppe auch vor den Kopf gestoßen hat, indem sie dieser Truppe wegen einem Oberleutnant, sowieso, Staatsanwaltschaft hat das längst eingestellt, der Bundeswehr insgesamt ein Haltungsproblem vorgehalten hat und ein Führungsproblem vorgehalten hat. Und leider im vorauseilenden Gehorsam quer durch die Kasernen die Einheitsführer Stubendurchgänge gemacht haben und alles, was ein bisschen so nach Devotionalien aussah, ein Plastikpanzer aus dem Weltkrieg im Maßstab, was weiß ich, 1:60, entfernt wurden. Sind wir wieder so weit, so ungefähr. Ja. An der Bundeswehr-Universität in Hamburg, die ja den Namen Helmut-Schmidt-Universität trägt, hat man im vorauseilenden Gehorsam ein Porträtbild von Helmut Schmidt entfernt, weil es Helmut Schmidt in der Wehrmachtsuniform als Oberleutnant zeigt. Also, da ist viel Vertrauen zertrümmert worden. Kann man nur hoffen, dass die neue Verteidigungsministerin in dieser Spagatsituation, bin ja mal gespannt, wie sie das hinkriegt, eine Partei in einem schwierigen Zustand zu führen und das schwierigste Bundesministerium zu führen, wie sie da Vertrauen wieder gewinnt. Hat alles mit diesem seltsamen Pazifismus zu tun, der auch letztendlich feige zurückschreckt vor allen Attacken aus der linken Seite. Öffentliche Gelöbnisse, gut, Kramp-Karrenbauer hat gesagt, sie sollen jetzt wieder häufiger in der Öffentlichkeit stattfinden, wurden versteckt auf Hinterhöfen der Kaserne gemacht, weil irgendwelche Antifa-Gruppen gewalttätige Demonstrationen angesagt hatten. Ich komme nochmal zurück und ich glaube schon, das ist ein Grundübel, was den aktuellen Zustand der Bundeswehr betrifft, auf das Jahr 2010, 2011, das Aussetzen der Wehrpflicht. Eine der letzten Pflichten, die es überhaupt im Grundgesetz gibt. Das war ein Hauruck-Verfahren, wo das gesamte Parlament geschlafen hat. Was war passiert? Es gab im Herbst 2010 einen CSU-Parteitag, ich glaube in München. Der Neue ist da, Theodor zu Guttenberg, Karl Theodor zu Guttenberg, hat ein sicherheitspolitisches Papier vorgelegt, das wurde dort ohne Aussprache abgenickt. In 15 Sekunden. Und da gab es ein paar Enthaltungen und alle haben dieses Papier für gut geheißen, ohne genauer hinzuschauen, was da drin steht, unter anderem eben auf das Aussetzen der Wehrpflicht. Ich habe gerade schon den Satz formuliert, das hat die Bundeswehr immer weniger sichtbar in den Familien, in den breiten Schichten der Bevölkerung gemacht, hat aber unter anderem, da wird Richard Rexel dann noch im Detail darauf eingehen, weil er die Innensicht besser kennt noch, dazu geführt, dass die Bundeswehr seitdem erhebliche Nachwuchsprobleme hat. Denn wir wussten damals, wir übrigens auch im Beirat, da verrate ich kein Geheimnis, auch wenn man in der Beiratstätigkeit, ich habe dort 6 gedient, ehe mich von der Leyen dann 2014 nicht mehr haben wollte. Hat mir vielleicht ein paar Magengeschwüre erspart. Wir waren im Beirat einstimmig für Beibehaltung des Pflichtdienstes. Aber jetzt zum Thema Nachwuchsproblem. Wir wussten doch über Jahre, Jahrzehnte hinweg, dass sich der größte Teil der länger Dienenden, der Zeitsoldaten oder auch der späteren Berufssoldaten über Wehrpflichtige rekrutiert. 2/3 etwa davon. Die gesagt haben, okay, ich schnuppere da mal meine 12, 15, früher 18 Monate rein und dann sehe ich schon. Und über diesen Weg haben sich rund 2/3 der länger Dienenden rekrutiert. Die sind weggefallen. Sodass die Bundeswehr mittlerweile, auch in diesem verkleinerten Zustand von 180.000 Stärke, erhebliche Probleme hat, die jährlich etwa 14.000 zu gewinnen, die man jetzt als freiwillig Wehrdienstleistende braucht. In der Hoffnung natürlich auch, dass sie die sich länger verpflichten. Das hat mit dieser Entscheidung 2010, 2011 zu tun. Wir plädieren in unserem Buch eindeutig für eine Wehrpflicht, im Gegenteil, nein, mehr noch muss ich sagen, wir plädieren für eine allgemeine Dienstpflicht. Eine allgemeine Dienstpflicht aus, wenn Sie so wollen, sozialpolitischen Gründen, weil einfach in vielen Bereichen, zumal in einer sich immer kopflastiger darstellenden Alterspyramide, die Zivis fehlen. Und weil wir meinen, auch aus pädagogischen Gründen, es kann ja nicht schaden, wenn ein junger Mensch mit 18 oder 19 oder 20, der ja ein langes Leben lang, Lebenserwartung heutzutage 80, 85, 90 Jahre, ein Leben lang von der Infrastruktur und von den Leistungen dieses Gemeinwesens lebt, dann auch 9 oder 12 Monate seines Lebens dort zu investieren. Bei einer übrigens ständig wachsenden Lebenserwartung.
Ja, meine Damen und Herren, vielleicht noch den ein oder anderen Blick in die Bundeswehr hinein, in den Körper der Bundeswehr. Der Personalkörper der Bundeswehr besteht nominell aus etwa 180.000 Soldaten, Tatsächlich aber einsatzbereit für die Aufgaben, die sie haben, sind 138.000. Die Differenz dazu sind diejenigen, die im Mutterschutz sind oder die zur NATO abgeordnet sind oder die in Dienstzeit beendenden Maßnahmen sind. Zeitsoldaten dürfen am Ende ihrer Zeit dann noch auf Kosten des Bundes eine Ausbildung genießen und andere Dinge mehr, die krank sind, die in Kur sind. Die Folge ist, dass durch die überstürzte Aussetzung der Wehrpflicht der Personalkörper ohne Unterbau mehr oder weniger zu funktionieren hat. Jeder vierte Soldat ist heute Offizier. Letzte bekannte Zahl, 23,8% der Soldaten haben das Offizierspatent. Meine Damen und Herren, es kommt noch schlimmer. Von den Soldaten, die heute Uniform tragen, sind 9/10 zum Vorgesetzten ausgebildet. Auf unterschiedlichen Stufen, vom Unterführer über den Kompaniechef bis rauf zum Divisionskommandeur und zum Bundeswehrchef, zum Chef der Bundeswehr, zum Generalinspekteur. 9/10 sind ausgebildet und das ist der Punkt, den ich vorhin positiv ansprach. Es gibt kaum einen Arbeitgeber, der so viel Aufwand in Ausbildung investiert wie die Armee. Aber wenn mal die Dinge Selbstläufer werden, wenn man eben mal die Soldaten so ausbildet, dass auch die Ansprüche immer weiter mitsteigen, weil wer lässt sich schon hochqualifizierte ausbilden, hat nicht nachher den Anspruch, das auch in irgendeiner Form angewendet zu bekommen, der ist ein arger Idealist. Meine Damen und Herren, dass der Personalkörper eine eigenwillige Form angenommen hat, das hängt aber auch mit anderen Dingen zusammen, die eben der Gesellschaft geschuldet sind, zum Beispiel dem Frauenanteil. Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen in der Armee. Die Frage ist aber, wo man Frauen verwenden sollte. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele. Ein uns beiden bekannter Gebirgsjäger hat den Dienst quittiert in der Bundeswehr, als er zum zweiten und dritten Mal eine Frau, die der Aufgabe Gebirgstruppe körperlich einfach nicht gewachsen war, also die zum zweiten und zum dritten Mal über einen Hochgebirgskamm hinüber hieven musste, jetzt mal etwas drastisch ausgedrückt. Also, wenn dann die Quotenregelung dazu führen, dass Frauen besser beurteilt werden als das, was sie auf ihren Dienstposten leisten können, dann sagen viele mit mir nicht. Meine Damen, meine Herren, da ist dann der Schritt zum Gendermurks nicht weit. Der Gendermurks in der Bundeswehr, die Bundeswehrsoldaten haben den Auftrag, sich klar und verständlich zu äußern. Militärische Sprache ist kurz und knapp, ist auf das Wesentliche konzentriert, weil wenn es pressiert, hat man nicht Zeit für lyrische Erklärungen. Wenn Sie aber dann Befehle lesen müssen, in denen steht, der Spähtruppführer oder die Spähtruppführerin treffen nach Überwinden des Geländes auf den Gruppenführer oder die Gruppenführerin und bereiten die Meldung an den Kompaniechef oder die Kompaniechefin vor. Meine Damen und Herren, das ist einfach sowas von aufgesetzt und sowas von daneben. So redet ja auch kein Mensch. Aber das soll jetzt oder hat Einzug gehalten in die militärische Sprache. Die Dinge passen nicht zusammen. Dazu passen aber gut die Uniformen für Schwangere, meine Damen, meine Herren. Für die 350 oder 400 Frauen, die im Durchschnitt des Jahres in Uniform schwanger werden, mussten jetzt auf Geheiß der Ministerin, der letzten Ministerin, eigens Uniformen hergestellt, geschneidert, entworfen werden. Meine Damen, meine Herren, Uniformen im Heer sind andere als die in der Luftwaffe und die in der Marine. Also sind schon mal drei Waffengattungen. Dann gibt es viele, viele Spezialuniformteile für Panzerfahrer, für Flugzeugbesatzungen, für etc., für 1200 Ausbildungsberufe und viele andere Dinge mehr. Sie können sich nicht vorstellen, was es für ein Aufwand ist, für Schwangere Uniformen zu erzeugen. Das ist das, womit man sich in der Bundeswehr abgibt. Nicht, weil die Bundeswehr das will, sondern das ist der politische Auftrag, die Bundeswehr nicht im luftleeren Raum in der Gesellschaft sich weiterhin bewegen zu lassen. Das ist das, was den Soldaten das Leben schon ziemlich schwer macht. Meine Damen, meine Herren, die Politik kümmert sich aber sehr wohl um den Soldaten. An einigen Stellen sogar so weit, dass es wiederum mit dem Prinzip von Befehl und Gehorsam und vor allen Dingen mit dem verantwortlichen Prinzip von Disziplinarvorgesetzten, von Chefs und Kommandeuren nichts mehr zu tun hat. Sie können unser Buch lesen. Im Übrigen, zwischendurch sei so viel Werbung gestattet. Wir haben Fremdwörter, so gut es ging, vermieden. Wir haben keinen militärischen Sprachgebrauch da drin. So wird es uns von einigen Seiten attestiert. Es ist kein Kapitel länger als 4 Seiten. Wir entwickeln uns da nicht drin in irgendwelche militärischen Spezialdinge, sondern in dem Buch können Sie die Dinge nachlesen, so wie wir sie vortragen und mit einfacher Sprache eben auch verständlich gemacht. Meine Damen und Herren, die disziplinare Verantwortung in der Armee ist unteilbar. Wenn Sie in einer Gefechtssituation sind, kann nur einer einen Befehl erteilen, wenn zwei einen Befehl erteilen, geht schief. In Unternehmen ist es auch so, wenn eine konkurrierende Zuständigkeit da ist, in Behörden nicht anders, geht schief. Im Unternehmen geht der Einsatz schief, in der Armee geht dann eine Schlacht schief. Meine Damen, meine Herren, disziplinare Verantwortung ist unteilbar. Was macht die Politik? Sie führt zu allen Verantwortlichkeiten, die fein abgestimmt über Jahrzehnte sich entwickelt haben, ein Compliance-Management-System ein, damit man neben der Beschwerdemöglichkeit, die jedem Soldaten zusteht, neben der Eingabe an den Wehrbeauftragten, damit man noch weitere Wege hat, sich zu beklagen über die ach so schlimmen Zustände. Es wird im BMVG eine Ansprechstelle Diskriminierung und Gewalt eingeführt und sogar noch ein dritter Weg, den die Ministerin zugelassen hat, so beschreibt es der Wehrbeauftragte in seinem wunderbaren Bericht. Wenn das alles noch nicht reicht, kann der einzelne Soldat immer noch direkt die Ministerin anschreiben und sagen, Frau Ministerin, mein Chef ist so ungerecht zu mir, Sie müssen mir unbedingt helfen. Was glauben Sie, was passiert, wenn die Beschwerdewege überhand nehmen, wenn sie irgendwie sich davon meandern, dann nehmen die verantwortlichen Vorgesetzten ihre Aufgabe nicht mehr ernst, weil sie wissen eh nicht mehr, was passiert auf diesen Wegen. Die eigentliche Verantwortlichkeit des Vorgesetzten wird damit tangiert.
Zwei Randbemerkungen, dass sie nicht verloren gehen zu dem, was gesagt wurde. Und vielleicht gehen wir dann zum Thema NATO-Partner, Bundeswehr. Zwei Randbemerkungen, eines nochmal zurückgeblendet zum Thema Pazifismus. Das Gallup-Institut hat vor kurzem eine Untersuchung gemacht, quer durch 68 Länder. Die Frage lautet, wären Sie bereit, für Ihr Land zu kämpfen? Wissen Sie, wo Deutschland steht unter den 68 Ländern? Auf Platz 66. Auf Platz 66. Ganze 18% der Deutschen sagen hier ja. Dahinter liegen nur noch die Niederlande mit 15% und Japan mit 11%. Aber bei den Japanern hat ja die Re-Education nach 45 offensichtlich noch massivere Wirkungen gehabt als bei uns in Deutschland. Japan hat übrigens erst seit 2 Jahren wieder ein Verteidigungsministerium. Was wiederum zu tun hat mit veränderten strategischen Lagen, insbesondere von China her. Ja. Auch etwas, Thema China, was bei uns ein blinder Fleck ist. Die Hochrüstung Chinas. Die expandieren in das südchinesische Meer. Natürlich letztendlich expandieren auch in den Pazifik. Die nicht nur eine Seidenstraße 2.0 terrestris, sondern auch maritim aufbauen. Die nur am Rande erwähnt, kann man das sehr intensiv durch den Kopf gehen lassen, als ich mit meiner Frau jetzt im August eine Rundreise durch die 3 baltischen Staaten gemacht habe, wo man sehr wohl Sorge hat um die großen Manöver, die Putin macht in der Ostsee, nicht nur mit russischen Kriegsschiffen, sondern auch, jetzt halten Sie sich fest, mit chinesischen Kriegsschiffen. Die Chinesen fahren um den halben Globus, um mit den Russen in der Ostsee Manöver zu machen. Also, das nochmal zum Thema Pazifismus. Wie ist man bereit? Ist man bereit, für sein eigenes Land zu kämpfen? Und weil Richard Rexel sagt, da sind einfach Dinge, Compliance-Komitees und so weiter eingerichtet worden. Ich sage mal ein bisschen boshaft. In dieser Situation der Bundeswehr, die geprägt ist von dem amerikanischen Sprichwort All Chiefs, No Indians, ist das auch kein Wunder. Wussten Sie, das ist eine rhetorische Frage, wussten Sie beispielsweise, dass es 1990 bei einer 500.000 Leute starken Armee 200 Generale und Admirale gibt und dass es heute bei rund einem Drittel dieser Stärke auch 200 Generale und Admirale gibt. Da ist irgendwas schief. Übrigens, diese Zahl war man uns nicht bereit, aus dem Verteidigungsministerium zu bestätigen. Wir haben mehrere Anfragen an das Verteidigungsministerium und auch an das Koblenzer, wie heißt es, Beschaffungs- und Ausrüstungsamt und so weiter gerichtet. 000 Antwort. Wir mussten uns die Zahlen, die natürlich verifizierbar sein mussten, zusammenklauben. Interessanterweise waren die ergiebigsten Zahlen, die wir bekommen haben über den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags und die Antworten der Regierung auf parlamentarische Anfragen von zwei Oppositionsparteien, die da sind, die Linkspartei und die AfD. Da haben wir die interessantesten Zahlen rausgekriegt. Ansonsten wurde nichts beantwortet, obwohl ja eigentlich, ich habe ja auch einen Presseausweis, ja, seit einiger Zeit Auskunftspflicht da gewesen wäre. Aber das jetzt bloß mal noch so als kleine Ergänzung. Vielleicht so als Überleitung, da hast du auch, was gemeinsame Rüstungsprojekte betrifft, Richard, viel zu sagen. Europa-Armee, neuer europäischer Kampfflieger und so weiter. Ein paar Sätze, ein paar einleitende Sätze zum Thema NATO-Partner Bundesrepublik. Wir werden in der NATO schief angeschaut, wenn nicht zum Teil nicht mehr ernst genommen. Aufgrund unserer eingeschränkten Einsatzfähigkeit, aufgrund unserer Weigerung, dieses und jenes mitzumachen. Das Thema Sicherung der Nachschubwege, Ölnachschubwege durch die Straße von Hormus, eine Anfrage der NATO, war in Deutschland nach 24 Stunden durch und abgehakt. Man nimmt uns nicht mehr ernst. Und man nimmt uns auch nicht mehr ernst, weil wir nicht bereit sind, einer NATO-Vereinbarung zu folgen, nämlich der Vereinbarung, dass jedes NATO-Mitglied in absehbarer Zeit, und über diese Grenze der absehbaren Zeit sind wir längst hinweg, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung und für Rüstung ausgeben soll. Wir liegen bei etwa 1,3%. Und dann stellt sich eine neue Verteidigungsministerin hin, aber bis 2025 erreichen wir 1,5%. Und die deutsche Mainstream-Presse, wenn die von den 2% hört, trischt auf Trump ein. Weil Trump es angeblich war, der die 2% einfordert. Nein, es ist ein Beschluss des NATO-Gipfels 2003 in Prag gewesen, wo das vereinbart wurde. Und noch viel deutlicher, verbal viel deutlicher als Trump, hat diese 2%, aber der ist ja in Deutschland heilig gesprochen, Barack Obama eingefordert. Aber davon will man nichts wissen. Das ist erledigt, das ist eine Trump-Spinnerei, damit, weg damit. 45, 44 Milliarden geben wir jährlich aus, ob die immer sinnvoll ausgegeben werden. Und ob eine Steigerung auf 50 oder 60 Milliarden eigentlich sinnvoll ist, da bist du eher der Spezialist. Ich glaube, da muss man erstmal einiges rationaler auch anpacken. Aber die 2% müssten eigentlich stehen als Ziel.
Meine Damen, meine Herren, wenn man in einer Bündnisarmee unterwegs ist, woran möchte man denn ungefähr abschätzen, ermessen, was die Einzelnen zum gemeinsamen Produkt Verteidigung beitragen? Da muss das Geld natürlich auch in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Das ist mal die Messlatte, der Daumenschlag 2%. 2% wäre hochgerechnet, heutiger Stand, der nochmal 30 Milliarden Mark für die Bundeswehr, Euro für die Bundeswehr mehr. Dass es keine Lösung sein kann, in den jetzigen Zustand einfach nochmal Geld reinzukippen, ist auch klar. Da müssen vernünftige Programme her. Vor allen Dingen müsste eine Rüstungsorganisation her, die in der Lage wäre, mit vernünftigen Verträgen, auch mit einer Industrie, die will und die kann, die entsprechenden Produkte zu erzeugen. Und da hapert es stark. Meine Damen und Herren, die Regierung von 2013 bis 2017 hat in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, sie wollen die letzte Legislatur längst die Rüstungsorganisation untersuchen. Die Rüstungsorganisation ist 4 Jahre lang untersucht worden. Die Staatssekretärin Katrin Suder, den Namen kennen die Eingeweihten, ist abgegangen.
Von McKinsey, jetzt
steht im Koalitionsvertrag wieder drin, bis 2019 die Rüstungsorganisation zu untersuchen. Man hat also 6 Jahre einen Zustand, wo man sagt, da stimmt etwas nicht, da müssen wir was tun, da geht es nicht schnell genug, nicht wirtschaftlich genug, wie auch immer. Was ist das für ein Effekt auf die Beschäftigten? Das sind zivile Mitarbeiter, hochqualifiziert, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und auch Juristen. Der Nachwuchs bleibt aus, weil wenn ein wichtiger Bereich, wenn der sich nur in der Skandalpresse wiederfindet und wenn die Politik mit dem Finger drauf zeigt, dann ist das kein Ausweis von Attraktivität. Die Folge ist, der Rüstungsbereich wurde in der Bundeswehr in den letzten 20 Jahren mehr als halbiert. Er wurde von 22.000, 24.000 Mitarbeitern, genau weiß es keiner, je nachdem, was man dazu zählt, wurde auf etwa 10.000 reduziert. Und von diesen 10.000 sind 2.000 Dienstposten nicht besetzt. So, gleichzeitig sagt man, wir wollen aber mehr rüsten, wir wollen die Bundeswehr mit mehr Geld ausstatten. Mehr Geld heißt mehr Verträge schließen, weil es kann ja nicht sein, dass man in ein Glas einfach weiteres reinkippt und egal, was da drin passiert, mit dem Reinkippen zufrieden ist. Also es müsste mehr Verträge geben, es müsste mehr Rüstungsgüter geben, die müssen erstmal entwickelt werden, müssen dann beauftragt werden, die Beschaffung muss beginnen. Das dauert Zeit, das kostet Geld und das kostet natürlich Verwaltungsleistung. Das ist Steuergeld, mit dem es dort entsprechend, mit dem dort hantiert wird, das muss ordentlich passieren. Die Rüstung wird jetzt seit 6 Jahren am Gängelband der Regierung geführt und es bewegt sich nichts. Gleichzeitig sagt man, man möchte mehr tun. Meine Damen und Herren, das ist das eine. Das andere, warum immer wieder von Skandalen in der Rüstung zu lesen, ist, dass in Deutschland weniger das Stichwort Korruption. Das kommt wenig vor, wie auch mal in jeder anderen Behörde, aber es ist nicht das Thema. Aber es werden grundlegende Fehler gemacht. Das ist meine Erfahrung über 40 Jahre Bundeswehr, meine Damen und Herren. Man hat aus den Katastrophen, Tornado-Einführung, Eurofighter, AW100 nicht gelernt. Was hat man dort falsch gemacht? Man sucht sich Partner, europäisch am liebsten, viele Länder, die um einen Tisch herum sitzen und ein Rüstungsprojekt besprechen. Je mehr Partner um einen Tisch herum sitzen, umso mehr Forderungen wird es geben, weil jeder hat einen Tick weit eine andere Vorstellung und Papier ist erstmal geduldig. Diese Vorgehensweise, wir sagen dazu im Buch, viele Köche verderben den Brei, hat das A400-Desaster jetzt zuletzt mit angerichtet, hat dazu geführt, dass man eben zu viele Wünsche unter einen Hut kriegen wollte. Die Industrie verspricht das gerne, weil sie aber weiß, dass es nicht schafft und weil sie weiß, dass sie danach dann Änderungsverträge kriegt und die Änderungsverträge bringen dann richtig Geld. Weil wenn ein Projekt mal angefangen ist, wer gibt denn dann zu, dass es am Scheitern ist? Wer lässt es denn mal ganz auf Grund laufen und mal sagen, so, jetzt ist gut, ihr Industrie, ihr habt uns das und das vertraglich zugesichert, ihr schafft es nicht, dann hören wir auf. Höchstpolitisch macht man nicht, also weiß die Industrie ganz genau, wir kriegen unseren Änderungsvertrag und der Rubel wird weiterrollen. Man lernt nicht aus Skandalen der Vergangenheit. Es wird weiterhin Technologieentwicklung in Waffensystemen gemacht. VW würde niemals bei einem neuen Golf gleichzeitig einen neuen Motor entwickeln. Der Motor im neuen Golf, im Golf 8, der demnächst kommt, ist der Motor des Golf 7. Man biegt ein neues Blech, macht ein neues Infotainment heutzutage rein, macht neue Sitze und ein paar neue Gimmicks und hat einen neuen Golf. Aber geht nicht das große Risiko ein, dass man gleichzeitig den Antrieb erneuert. Die Rüstung behauptet, sie kann das. Genau das macht man jetzt wieder beim neuesten, größten Rüstungsprojekt seit Christi Geburt, FCAS, Future Combat Air System, mit Frankreich gerade verabredet. Die Ministerin von der Leyen hat 4 Wochen vor ihrer Nominierung als Kommissionspräsidentin den Vertrag für Deutschland mit den Franzosen geschlossen. Wird nicht zu ihrem Schaden gewesen sein. Meine Damen und Herren, man lernt nicht. Man lernt auf politischer Ebene einfach nicht. Und wenn wir Abgeordnete in unserem Auditorium sitzen haben und das Thema strapazieren, dann heißt es, ja, sie reden immer alles nur schlecht. Entschuldigung, der Eurofighter ist Jahre zu spät gekommen, Milliarden teurer geworden. Das Gleiche beim Tornado, schon inzwischen 40 Jahre her, aber da war die gleiche Ursache, das gleiche Mix an Gründen vorherrschend wie heute. Und man setzt jetzt mit ähnlicher Rezeptur wieder ein Rüstungsprojekt auf mit Frankreich zusammen. Aber was macht's auch? Der FCAS, der kommt ja erst 2040. Bis dahin gibt's die Regierung nicht mehr, gibt's die Minister nicht mehr, gibt's neue Abgeordnete, gibt's alles neu. Die Suppe können andere auslöffeln. Meine Damen, meine Herren, nur Ein Stichwort, das muss fallen, das Stichwort G36, die Braut der Soldaten, das ist das Gewehr, das Standardgewehr in Deutschland und in anderen Ländern. Die Soldaten haben es heute noch gerne dabei, weil es zuverlässig ist. Aber es hat Grenzen in Afghanistan, unter 50 Grad Hitze und Klima steigt die Streuung. Die letzte Ministerin hat das Gewehr schlecht geredet. Es hat Gerichtsauseinandersetzungen gegeben. Die Heckler und Koch konnten nachweisen, dass die Spezifikationen eingehalten werden des Gewehrs. Es gibt Ausschreibungen für ein neues Gewehr anstelle des G36. Es gibt heute auf dem Markt kein Gewehr, das die Leistung des G36 übertreffen würde. Ausschreibungsergebnis zwischenzeitlich. Meine Damen und Herren, das Gewehr wurde schlecht geredet aus politischen Gründen. Warum? Durchschaue ich ehrlich gesagt gar nicht, weil die Militärs waren damit zufrieden. Und es gibt nichts Besseres. Warum redet man schlecht? 350 Millionen werden damit in den Sand gesetzt, meine Damen und Herren, unser Steuergeld.
Gleichzeitig schwärmt eine Bundeskanzlerin, die aber von diesem Thema eher wenig beleckt ist, von einem europäischen Flugzeugträger. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, einen europäischen Flugzeugträger. Gut, wir haben unter den europäischen NATO-Partnern welche mit Flugzeugträgern? Die Briten und die Franzosen. Ich muss mal ein bisschen polemisch werden. Hat sich die Kanzlerin eigentlich überlegt, was es bedeutet, nachdem ja die Briten mehr und mehr ausscheren, zu befürchten ist auch in der NATO, sich weiter verselbstständigen oder enger mit den Amerikanern zusammenschließen, vergegenwärtigt, dass ein solches Projekt sicherlich nicht mit den durchaus eindrucksvollen baltischen Staaten zu machen ist oder den MOE-Staaten zu machen ist oder Portugal, Griechenland zu machen ist, sondern wenn, dann allenfalls mit den Franzosen zu machen wäre. Ein europäischer Flugzeugträger, der in einem atomenergiefreien Deutschland dann mitbetrieben werden soll, atomgetrieben, mit Atomwaffen natürlich ausgestattet, Forste Frapp. Also es ist eigentlich eher was fürs Kabarettistische, wenn man sich so etwas vorstellt. Ganz zu schweigen davon, der neue europäische Kampfflieger, der jetzt mit den Franzosen bei der Luftfahrtausstellung in Le Bourget vereinbart wurde. Die Spanier sind noch ein bisschen mit am Tisch. Aber wer hat dort das Sagen? Er ist der Zahlmeister und wer hat das Sagen? Da gibt es einen Koch und da gibt es einen Kellner. Und ich glaube, man muss nicht sagen, wer bei einem solchen Projekt der Koch ist und wer der Kellner ist. Ganz zu schweigen davon, dass man natürlich in Frankreich auch weiß, wie zuverlässig Deutschland ist. Wenn es zum Beispiel um Rüstungsexport geht, dann sind wir nicht unbedingt der Meinung, dass zu Milliarden in irgendwelche Krisengebiete der Welt Rheinmetall liefern soll. Aber wenn die Bundesregierung entscheidet, wir liefern zu bestimmten Waffensystemen, die maßgeblich von den Franzosen betrieben werden, jetzt keine Teile mehr, weil die Saudis einen kritischen arabischen Journalisten haben umbringen lassen, dann kommt bei den Franzosen natürlich große Freude auf. Wie man ja überhaupt sagen muss, dass, was Rüstungsexporte betrifft, Deutschland keine Linie verfolgt, sondern ob das jetzt Gabriel war als Außenminister oder ob es andere waren, die das letztendlich zu entscheiden hatten, ja, relativ spontan und willkürlich entschieden haben. Nochmal zum Thema europäische Armeen. Die stärksten und schlagkräftigsten europäischen Mitglieder der NATO sind zweifelsohne die Franzosen und die Briten. Ich wage mir noch nicht auszudenken, und auch hochkarätige Köpfe haben sich das noch nicht zu Ende gedacht, was es bedeutet, wenn die Engländer denn, wie auch immer, mit einem harten Brexit oder mit einem weichen Brexit, dann Ende des Jahres 2019 draußen sind. Es hat natürlich auch Konsequenzen für die NATO. Ich habe es ja gerade angedeutet. Man wird sich noch mehr von den europäischen NATO-Partnern entfernen und im Zuge der historisch gewachsenen das historisch gewachsene Special Relationship wahrscheinlich stärker an Amerika, an den USA orientieren. Was da die Aussage auf diesen spärlichen drei Seiten des Koalitionsvertrages vom März 2018, wir streben eine europäische Armee an, da noch wert ist, das stelle ich einfach mal nur rhetorisch in den Raum. Ich glaube, es ist eine völlig utopische Vorstellung. Natürlich wird es einer engeren Abstimmung, zum Beispiel was Rüstungsprojekte betrifft, was Einsatz betrifft, unter den NATO-Ländern geben müssen. Aber eine europäische Armee mit so unterschiedlichen Traditionen, mit so unterschiedlichen Prinzipien, was Führung betrifft, glaube ich, wird es in absehbarer Zeit, wir beide werden es wahrscheinlich nicht erleben, nicht geben können.
Mit einem Bundestag, der sich das letzte Wort vorbehält, mit dem Parlamentsvorbehalt, können die Franzosen und auch andere Partner nicht leben.
Meine auch Damen mit dem Prinzip der inneren Führung nicht.
Und noch ein paar andere Dinge mehr. Meine Damen, meine Herren, von mir ist das Wort zum Schluss meines Teils. Meine Damen und Herren, das, was in der Bundeswehr schiefläuft, das ist etwas, was in unserer ganzen Gesellschaft nicht funktioniert. Wir ersaufen inzwischen unsere Gesellschaft in Vorschriften. Ich habe mir vor ein paar Jahren eine Eigentumswohnung gekauft. Nach 6 Jahren kommt der TÜV daher und sagt, aber du musst jetzt da einen besonderen Knopf am Aufzug anbringen, weil unter ganz bestimmten Umständen könnte da jemand eingesperrt werden. Nach Jahren kein Bestandsschutz, nichts, Vorschriften über Vorschriften. Das kann jeder von uns ohne weiteres multiplizieren, das Thema. Das ist es aber auch eben in der Bundeswehr. In der Bundeswehr ist es eben auch so, dass zu viele Stäbe existieren und zu viele Bürokraten, deren Lebensrecht sich aus ihrer Sicht dadurch erweist, dass sie jeden Tag ein Stück Papier oder eine Datei produzieren. Mit dem Effekt, meine Damen, meine Herren, dass die Bundeswehr heute 1.400 Soldaten beschäftigt von diesen 138.000, die die Arbeitszeitkonten führen der Soldaten. 1.400 Soldaten ist die letzte Zahl, die ich gedruckt gefunden habe, verwalten die Arbeitszeitkonten der Soldaten. Zu dieser Arbeitszeitvorschrift, zu dieser Soldatenarbeitszeitverordnung, ich meine, wir hatten früher auch eine geregelte Arbeitszeit und wir hatten eben Ausnahmetatbestände und haben Übungen und so weiter anders abgerechnet und am Ende sind auch alle irgendwie glücklich gewesen, aber das reicht halt heute nicht mehr. Heute gibt es geschlagene, einer Presseveröffentlichung nach geschlagene 700 Seiten Ausführungsbestimmungen zu der Soldatenarbeitszeitverordnung. Also es ist einfach nur verrückt, es ist halt das, was in unserer Gesellschaft schiefläuft, das läuft eben auch in der Bundeswehr schief. Und meine Damen, meine Herren, das darf aber in der Bundeswehr nicht schieflaufen, weil vor bald 30 Jahren, als Jugoslawien zerbrochen ist und die Jugoslawienkriege, der Bosnienkrieg begonnen hat, ich weiß es gut, ich war aktiver Soldat, habe unsere Politik gesagt, das wird uns nicht wieder passieren, dass wir die Amerikaner brauchen, um auf dem eigenen Kontinent für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Militärisch am Ende des Tages, wenn die Politik versagt hat. Meine Damen, meine Herren, wir wären heute noch ärmlicher dran als vor 25, 28 Jahren oder im Kosovo vor knapp 20 Jahren. Die Europäer wären heute nicht in der Lage, am eigenen Kontinent für Ruhe zu sorgen. Die Russen sind in meinen Augen nicht die Gefahr, die drohen, da uns mit großen Panzerarmeen zu überraschen. Es geht um die kleinen grünen Männchen. Es geht darum, sich als Nation wehrhaft zu behaupten. Das ist die Aufgabe der Bundeswehr und das vermag sie heute nur eingeschränkt. Und das, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, das ist leider nicht besser geworden. Im Gegenteil, wir sind weiterhin auf dem Weg nach unten und den gilt es aufzuhalten. Und da haben wir in diesem Buch ein paar Dinge aufgeschrieben und auch einige Empfehlungen abgegeben, die nachzulesen sind. Vielen Dank.
Vielleicht sollten wir diese 7 Empfehlungen, die wir in einer gemeinsamen Kolumne nach Erscheinen des Buches und nach dem Ministerwechsel im Bendlerblock zu Papier gebracht haben, in Stichworten ohne weitere Erläuterungen noch nennen. Weil wir uns ja nicht sicher sein können, dass Gramp-Karrenbauer dieses Buch liest. Sie wird es lesen lassen, in der Hoffnung, vielleicht das eine oder andere aushebeln zu können oder was weiß ich, eine Unterlassungsklage loszulassen. Jede Unterlassungsklage, die einem Buch zugute kommt, sage ich ganz bewusst, steigert die Auflage. Also her damit. Nein, diese 7 Punkte sind angesprochen worden, aber jetzt nochmal als Empfehlung an die neue Ministerin. Erstens, die NATO-Bündnistreue pflegen. Zweitens, gegen den typisch deutschen Pazifismus angehen. Drittens, das Vertrauen der Truppe wiedergewinnen. Viertens, ein realistisches Bild einer europäischen Verteidigungsunion entwickeln. Fünftens, die Bundeswehr öffentlich sichtbar machen. Gut, erster kleiner Schritt, Bundeswehr, Freifahrkarten und so weiter. Sechstens, deutsche Sonderwege auf den Prüfstand stellen. Parlamentsarmee, da gab es ja durchaus vor 3 oder 4 Jahren einen vernünftigen Vorschlag der Rühe-Kommission des früheren Verteidigungsministers, der eine Kommission geleitet hat, wie das zukünftig mit Parlamentsbeschlüssen und so weiter gehandhabt werden soll, damit nicht eines passiert, das Beispiel habe ich mir gemerkt, das du zuletzt gebraucht hast, dass die Amex-Überwachungsflugzeuge schon in der Luft sind mit deutschen Soldaten und dann müssen die deutschen Soldaten wieder aussteigen, weil das Parlament es nicht mitgemacht hat. Ja. Also deutsche Sonderwege auf den Prüfstand stellen, insbesondere Parlamentsarmee, das gibt es in keinem anderen NATO-Staat. Da hat die Exekutive den Einsatz der Armee zu entscheiden, natürlich bei entsprechender parlamentarischer Überwachung. Und siebtens, den Untersuchungsausschuss der Berateraffäre ohne Ansehen der Person begleiten. Es kann nicht sein, dass die Verteidigungsministerin, die im dreistelligen Millionenbereich Verträge nach außen gegeben hat, damit übrigens der eigene Mannschaft auch ihr Misstrauen bekundet hat, jetzt, weil sie nach Brüssel abgehoben ist, da Immunität genießt. So.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben unser Pulver nicht verschossen. Wir könnten weitermachen bis Mitternacht. Besser wäre es aber vielleicht, wenn wir jetzt auf Ihre Fragen eingehen, so Sie welche haben.
Jetzt kommt der Moderator ins Spiel.